Ja, ganz herzlich willkommen bei unserer Veranstaltung. Kommt nun doch die Kampfdrohne für die Bundeswehr. Mit dabei sind Thomas Haschke von der LAG Frieden, der mit mir zusammen die Redeleitung macht. Und ganz groß freuen wir uns über die Teilnahme von der Heidi Hensel, unserer Abgeordneten aus Tübingen, die wir nachher noch gut vorstellen, und den Tobias Pflüger, unser Abgeordneter aus Freiburg. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo.
Hi.
Drohnen werden bereits jetzt mehr und mehr militärisch genutzt. Auch die Bundeswehr hat seit 2 Jahren eine Leasing-Drohne, die Heron TP oder TP, in Betrieb, die zwar noch unbewaffnet ist, aber von israelischen Herstellern auch bewaffnet erhältlich ist. Die Bundesregierung möchte nun aber auch eine bewaffnete Version. Wie kam es dazu? Machen Drohnen die Welt wirklich friedlicher? Diese und viele andere Fragen möchten wir zu diesem Thema behandeln. Ihr könnt gern mitdiskutieren, tut auf Facebook einfach eure Fragen stellen. Die werden dann ganz am Schluss der Heike und dem Tobias gestellt durch uns. Und wir werden jetzt so eine Stunde lang dieses Thema bearbeiten und freuen uns da sehr drauf. Heike, du bist seit 2005 Abgeordnete und Leiterin des Arbeitskreises Außenpolitik der Fraktion. Außerdem natürlich auch stellvertretende Fraktionsvorsitzende von der Linken und Mitglied in vielen Organisationen, wie zum Beispiel der DFDVK und Kultur des Friedens. Ich freue mich sehr, dass du dich bei dem Thema jetzt mit engagierst, und habe gleich so eine erste Frage auch an dich. Was ist denn überhaupt eine Drohne und warum werden die eingesetzt, ganz allgemein?
Ja, erstmal hallo an alle, die heute zuhören, ja, am Vorabend des Antikriegstages, und herzlichen Dank auch an die Arbeitsgemeinschaft Frieden hier auf Bavü-Ebene, das Thema auf die Tagesordnung gesetzt zu haben. Es ist ein wichtiges Thema. Es ist der sogenannte geheime Krieg, wie es ja 2013 das Buch von Christian Fuchs und John Götz aufgedeckt haben, wie weltumspannend dieser bisher US-Drohnenkrieg, aber zunehmend eben von vielen Ländern eingesetzten Drohnen stattfindet. Und zur Frage der Drohnen, wenn ich es richtig weiß, wollte der Tobias das erklären, weil er im Verteidigungsausschuss natürlich die auch die technischen Daten hat und die Drohne erklären wollte. So hatten wir es ein bisschen im Vorfeld besprochen. Aber das Thema ist natürlich hochaktuell, denn erstens mal am 1. September befassen wir uns mit der Rolle Deutschlands und den Lehren aus 2 Weltkriegen, die uns ja auf eine friedliche Außenpolitik verpflichten. Und die Anschaffung von Drohnen, die wir im Moment eben auch im Bundestag diskutieren, ob sie bewaffnet sein sollen oder nicht, hat eine sehr weitreichende Dimension, denn es ist eine Offensivwaffe. Die Bundeswehr und die Koalition sagt ja immer, das sei defensiv einzusetzen zum Schutz der Bundeswehrsoldaten und Soldatinnen. Das ist die allgemeine Diskussion, die wir erleben. Aber wir wissen alle, es ist ein Begleitinstrument der Bundeswehr im Auslandseinsatz. Sie ist eigentlich für die Landesverteidigung auch aufgrund sagen wir mal, ihres langsamen Fliegens überhaupt nicht geeignet. Sie ist also eine offensive Waffe, die eingesetzt werden kann bei Auslandseinsätzen und dadurch natürlich auch aufgrund 24 Stunden Möglichkeit des Einsatzes. Bundeswehr selbst sagt, sie könnten im Gegensatz zu Aufklärungsflügen AWACS zum Beispiel ihre eigenen Soldaten, Soldatinnen schützen. Also es gibt im Sinne der Bundeswehr viele Vorteile in einer offensiven militärischen Außenpolitik, um eben Auslandseinsätze, Kriegseinsätze besser in Anführungszeichen durchführen zu können. Insofern birgt sie auch die Gefahr einer Entgrenzung von Krieg und senkt, das kritisieren wir eben massiv und die Friedensbewegung, die Hemmschwelle für den Einsatz von Flugzeugen, von Soldaten im Ausland, weil die eigenen Opfer sozusagen minimiert werden können. Sie trägt also dazu bei, dass die Hemmschwelle für Kriegseinsätze gesenkt wird. Das, finde ich, ist die zentrale Forderung. Sie trägt zur Entgrenzung bei von Militäreinsätzen und sie birgt eben auch die Gefahr, und das erleben wir ja vor allem durch den US-Drohnenkrieg, von völkerrechtswidrigem Handeln, denn die weltweite außergerichtliche Hinrichtung von Menschen, dadurch sind ja die Drohneneinsätze auch bekannt geworden, zum Beispiel in Afrika oder Afghanistan im Rahmen des sogenannten Krieges gegen den Terror, ist eindeutig völkerrechtswidrig. Und da diskutieren wir natürlich auch im Parlament und hier auch in Stuttgart ganz konkret, wenn Deutschland Drehscheibe des US-Drohnenkrieges geworden ist, welche Verantwortung hat da die Bundesregierung? Aber dazu werden wir ja noch kommen.
Heike, dann Tobias, du bist, wie gesagt, seit 2017 Mitglied des Bundestages. Bist dort ordentliches Mitglied im Verteidigungsausschuss und außerdem bist du noch stellvertretender Parteivorsitzender der Linke. Und was ihr gemeinsam habt, auch du bist Mitglied der DFGVK und du bist noch im Vorstand Informationsstelle Militarisierung in Tübingen. Vielleicht könntest du ganz kurz nochmal eine Definition geben, was ist eine Drohne? Und jetzt genau. Nicht die von der Maschine, sondern aus militärischer Sicht.
Ja, hallo miteinander. Ob ich ordentlich bin im Verteidigungsausschuss, ordentliches Mitglied, weiß ich nicht. Ich bin jedenfalls Vollmitglied im Verteidigungsausschuss für die Linksfraktion und verteidigungspolitischer Sprecher dort. Und wir haben die Situation, dass die Bundesregierung, sprich die beiden Regierungsfraktionen CDU, CSU und SPD, vermutlich jetzt nach der Sommerpause die Beschaffung von bewaffneten Drohnen einführen will. Was ist eine Drohne? Eine Drohne ist ein Flugobjekt, was ohne entsprechende Piloten fliegt und was gesteuert wird von einer Steuerungsstation, die sich an einem anderen Ort befindet. Bisher hat die Bundeswehr schon seit einer Reihe von Jahren sogenannte Überwachungsdrohnen im Einsatz, die Heron. Diese Überwachungsdrohnen werden auch in den Auslandseinsätzen jeweils eingesetzt und man macht damit sogenannte Lagebilder. Lagebilder heißt, dass Fotos quasi von den jeweiligen Gegebenheiten, wo der Bundeswehreinsatz läuft, gemacht werden. Dazu sitzen dann Soldatinnen und Soldaten an Bildschirmen und steuern entsprechend quasi diese bisherigen Überwachungs- oder auch Spionagedrohnen. Die begleiten die Bundeswehr. Gleichzeitig ist es so, dass da gleichzeitig die geflogen werden und man damit sich quasi ein Gesamtbild irgendwie erfassen will. Interessant ist vielleicht, dass diese Bilder, die die bisherigen Überwachungsdrohnen herstellen, sehr viel genauer sind, als das allgemein bekannt ist. Ich habe sowohl quasi das gesehen, wie das an den Bildschirmen aussieht, als auch was dann als Bilder rauskommt. Und das ist schon sehr genau, so dass auch ein Soldat, ein Bundeswehrsoldat, der eine Drohne, eine Überwachungsdrohne gesteuert hat, gesagt hat, für ihn ist es quasi so nahe am entsprechenden Geschehen, dass man ganz konkret auch die Personen zum Teil sieht, die dort quasi mit ins Visier genommen werden. Es ist jetzt der zweite Schritt geplant. Es gibt quasi bei Drohnen, bei der Bundeswehr, ich nenne es immer drei Schritt. Der erste Schritt war die Einführung dieser Überwachungs- oder Spionagedrohne Heron. Jetzt ist als zweites eingeführt worden die Heron TP. Das ist eine quasi sowohl eine Überwachungs- oder Spionagedrohne als auch eine Drohne, die bewaffnet werden kann. Und nach den ganzen Koalitionsspielchen am Ende der letzten Legislaturperiode, wo es damals geplant war, quasi eine bewaffnete Drohne ganz zum Ende einzuführen, wo die SPD dann wahlkampftechnisch kurz vorher nochmal abgesprungen ist, ist es so, dass jetzt quasi die Bewaffnung geplant ist für diese Heron-TP. Was heißt konkret Bewaffnung? Das heißt, dass von dieser Heron-TP aus direkt geschossen werden kann und direkt quasi mit in ein Gefechtsfeld eingegriffen werden kann. Und insofern ist das, was wir als Begründung regelmäßig von der Bundeswehrführung zu hören bekommen, Heike hat es gerade schon benannt, nämlich, dass Drohnen, bewaffnete Drohnen notwendig sein, um einen Schutz quasi von Truppen der Bundeswehr hinzubekommen, ziemlich hanebüchend, weil es nur einer von sehr vielen Einsätzen von bewaffneten Drohnen wäre. Diese Heron-TP ist quasi fertig, vorbereitet für die Bewaffnung und es steht derzeit ein Beschluss für die Bewaffnung aus. Vielleicht noch ganz kurz, der dritte Schritt, der dann geplant ist, ist eine gemeinsame Euro-Drohne, die gemeinsam mit Frankreich und anderen eingeführt werden soll, die von Anfang an bewaffnet geplant ist, die im Rahmen von PESCO, also dieser gemeinsamen strukturierten Zusammenarbeit der Europäischen Union auch entsprechend dort besonders finanziell gefördert wird. Und diese Euro-Drohne wird dann praktisch ein eigenständiges Projekt sein oder, wie wir im Ausschuss zu hören bekommen haben, das würde die Selbstständigkeit Europas, in Klammer auch gegen die USA, weiter stärken. Drohnen, bewaffnete Drohnen sind einfach eine weitere Schwelle hin für eine andere Form von Kriegsführung und sind ein ganz gefährlicher weiterer Schritt. Und deshalb sagen wir ja, dass wir dringend gegen diese Bewaffnung von Drohnen sind und eine Ächtung dieser bewaffneten Drohnen haben wollen, so wie bei Minen oder Streumunition das der Fall ist.
Danke, Tobias. Am 6.7. hat das Verteidigungsministerium die Pressestelle verlauten lassen, dass bewaffnete Drohnen erhöhen die Reaktionsfähigkeit der Armee. Das ist, wie gesagt, gerade so die Eskalation, die halt stattfindet in der ganzen Debatte. Und Heike, vielleicht könntest du ganz kurz darauf eingehen, wie die Debatte im Bundestag ist und wie sich die anderen Parteien zu einer bewaffneten Drohne positioniert haben.
Ja, also man muss ja grundsätzlich mal sagen, dass eigentlich das Thema Anschaffung bewaffneter Drohnen, aber auch schon Aufklärungs- oder Spionagedrohnen, ist ja immer die Frage, wie man es auch bezeichnen möchte, in den letzten Jahren mit Anträgen vor allem von den Linken im Bundestag thematisiert wurde, immer wieder eingebracht wurde und wir schon zu einem sehr frühen Stadium eben gefordert haben, dass wir, was Tobias ja auch gerade erwähnt hat, internationale Initiativen brauchen, die auch die Bundesregierung ergreifen kann. Sie ist ja zum Beispiel zuletzt auch wieder, hatte sie den deutschen Vorsitz im UN-Sicherheitsrat, ist im Moment nicht ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat. Und da wäre es auch der geeignete Ort, auf UN-Ebene solche Abrüstungsinitiativen zu ergreifen. Das haben wir schon seit Jahren gefordert und natürlich auch gefordert, dass die Bundesregierung eben keine bewaffnungsfähige Drohne anschafft. Das wurde von uns in Anträgen thematisiert und eingebracht. Nun ist Bewegung in die Debatte gekommen. Das hat der Tobias ja auch beschrieben. Das hängt vor allem natürlich auch an der Rolle der SPD. Und die ist in diesem Zusammenhang wirklich ein reiner Wackelkandidat, wobei auch von der Positionierung her kann man sagen, CDU fordert diese Drohnen als eben Schutz der Bundeswehrsoldaten, Soldatinnen. Die FDP genauso, auch die AfD. fordert diese Drohnen. Die Grünen sehen es einerseits kritisch, was den Einsatz von bewaffneten Drohnen angeht, aber da gibt es auch ein bisschen unterschiedliche Positionen bei den einzelnen Abgeordneten. Das kann der Tobias sicher auch noch mal ganz gut beschreiben. Da gibt es auch grüne Abgeordnete, die formal argumentieren, man müsste erst den Haushaltsausschuss fragen, aber die eigentlich nicht eine inhaltliche Kritik unbedingt an den Drohnen haben. Die Grünen haben sich dementsprechend übrigens auch bei unserem letzten Antrag, den wir eingebracht haben, enthalten, geschlossen enthalten. Da gab es auch, normalerweise stimmen die Grünen unterschiedlich ab, gab es auch keinen einzigen Abgeordneten oder Abgeordnete, die unserem Antrag zugestimmt hat, was ich schon auch etwas befremdlich fand, weil wir sonst in Diskussionen dann nach außen die Grünen sich eben auch positionieren, dass sie den Einsatz von bewaffneten Drohnen sehr kritisch sehen. Und die SPD ist eben der Wackelkandidat, sowohl in der Koalition als auch auf friedenspolitischer Seite. Das ist sehr unklar, wo sie eigentlich jetzt hinwollen. Man muss sagen, es ist ja wirklich auch der Friedensbewegung und der Kampagne gegen die Drohnen zu verdanken, dass so lange die Bundesregierung auch gezögert hat, bewaffnete Drohnen anzuschaffen. Das ist wirklich ein Verdienst auch der außerparlamentarischen Friedensbewegung, die da sehr gut mobilisiert und auch dazu beigetragen hat natürlich, dass eine Mehrheit in der Bevölkerung die Anschaffung dieser Drohnen ablehnt. Und dementsprechend war die SPD immer unter Druck und hat ja bereits Ende der letzten Legislatur eigentlich auch im Verteidigungsausschuss immer mit verhindert, dass darüber abgestimmt wird, letztlich die Anträge auch der Linken, und sich zum Schluss vor dem Wahlkampf so positioniert, dass sie eigentlich eine kritische Position zu diesen Drohnen einnehmen, hat dann im neuen Koalitionsvertrag allerdings die Frage schon offener formuliert und als Voraussetzung für eine Entscheidung eben eine öffentlich breit geführte gesellschaftliche Debatte gefordert. Und an diesem Punkt sind wir jetzt gewesen, dann kam Corona und das kann der Tobias, weil er ja auch teilgenommen hat, sicher jetzt auch viel besser beschreiben als ich. Auf alle Fälle, wenn ich jetzt unsere Zuhörer, Zuhörerinnen hier frage, wer von euch, von Ihnen hat denn eine breite öffentliche Debatte über die Anschaffung von Drohnen, bewaffnungsfähigen Drohnen mitbekommen, dann wird die Rückmeldung wahrscheinlich äußerst gering sein, denn es war eigentlich eine Farce, das war eine Alibi-Veranstaltung. Und an dem Punkt sind wir jetzt, dass nach einer Debatte, die irgendwie niemand richtig mitbekommen hat, angeblich unter Beteiligung der Zivilgesellschaft, wir jetzt eine Position der SPD haben, die unter bestimmten Voraussetzungen eben der Anschaffung von bewaffnungsfähigen Drohnen zustimmen würde. Und die Position hat sich gewandelt, kann man sagen, von grundsätzlicher Kritik oder Ablehnung hin zu einem transparenten Einsatz von Drohnen bei Auslandseinsätzen der Bundeswehr. Das heißt, sie müssten dann selbst auch mit beschlossen werden im Rahmen des Mandates im Bundestag. Und man müsste mehr Transparenz in die Verwendung, den Einsatz der Drohnen bringen. Das sind also jetzt im Moment ist die Positionierung der SPD. Das heißt, es ist ein Ja, aber Transparenz. Und das finde ich natürlich verheerend, weil dadurch der Weg im Grunde für die Anschaffung dieser Drohnen freigemacht wird.
Danke, Heike. Tobias, könntest du bitte da gleich weitermachen, wie das im Verteidigungsausschuss die Debatten laufen und vor allen Dingen, wie das Ministerium diese Fokussierung vorangetrieben hat, dass es die Debatte über eine bewaffnete Drohne halt jetzt so auf den Tisch liegt?
Informal wird es ja so sein, dass eine Entscheidung über die Bewaffnung selbst mit einer sogenannten 25-Mio-Vorlage im Verteidigungs- und im Haushaltsausschuss beschlossen werden wird. Man muss vielleicht dazu wissen, dass die Heron-TP, die jetzt quasi frisch im Sommer quasi in Dienst gestellt wurden und auf einem Bundeswehrstützpunkt in Israel stationiert sind, dass die entsprechenden Aufhängepunkte schon haben für Lenkbomben und Raketen und dass im Bundeshaushalt dafür schon 50 Millionen Euro eingestellt sind. Und dass die Zertifizierung für den Einsatz dieser Waffen schon begonnen hat. Das vielleicht einfach als Hintergrund, was auch so ein bisschen deutlich macht, was diese breite gesellschaftliche Debatte, die im Koalitionsvertrag festgeschrieben ist, was sie in der Realität bedeutet. Wir hatten kurz bevor quasi Corona bedingt einiges anders gelaufen ist, eine Initiative von Seiten des Ministeriums, dass sie zu einer breiten Debatte ins Ministerium einlädt. Diese Debatte musste dann aufgrund von Corona verschoben werden und ist aber dann unter Corona-Bedingungen hat die stattgefunden. Ich will einfach mal beschreiben, wie die Zusammensetzung war, weil das so ein bisschen deutlich macht, wie das Ministerium die Frage angeht. Nach einer längeren Einführung von Staatssekretär Tauber und von Generalinspekteur Zorn, die lang und breit erklärt haben, warum eine Bewaffnung von Drohnen notwendig ist, hatten wir dann 4 Diskussionsrunden, eine davon quasi mit Vertreterinnen und Vertretern aller Fraktionen, eine mit Juristen, eine mit quasi so verschiedenen gesellschaftlichen Akteuren, wo zum Beispiel von Seiten der Kirche, aber auch Philosophen und sowas teilgenommen haben. Und es war so, dass im Grunde genommen die gesamten Debatten einfach mit einer unglaublichen Schlagseite abgelaufen sind und im Raume quasi immer wieder die Formulierung war, wir brauchen bewaffnete Drohnen, um unsere Soldaten zu schützen. Das ist natürlich eine unglaubliche Unterstellung, weil das Zentrale ist ja nicht bei einem Einsatz von Drohnen, dass sie Soldaten schützen, sondern das Zentrale, und das hat Thomas ja gerade eben zitiert, ist, dass die militärische Aktionsfähigkeit, man nennt es ja dann Reaktionsfähigkeit, quasi der Bundeswehr erhöht wird. Darum geht's und das ist Ziel und Zweck des Ganzen. Und natürlich sind bewaffnete Drohnen, die, man muss sich das einfach mal konkret vorstellen, es ist quasi eine Gruppe von Menschen zu sehen in dem entsprechenden Bild auf den entsprechenden Steuerungscomputern. Und dann würde eine bewaffnete Drohne so eingesetzt, dass die direkt quasi in eine entsprechende solche Gruppe eine entsprechende Lenkwaffe führen kann. Das ist Ziel und Zweck. Und da würde es natürlich, das wissen wir ja aus der Erfahrung nicht nur der USA, sondern auch eine Reihe weiterer Staaten, bei deren Drohneneinsätzen würde es natürlich zu sogenannten Kollateralschäden kommen. Und das heißt, was jetzt die Debatte läuft gerade, ist im Grunde genommen eine inszenierte Debatte gewesen, die jetzt nicht breit gesellschaftlich irgendwie stattgefunden hat, Heike hat es gerade eben beschrieben, sondern die quasi von Seiten des Ministeriums inszeniert war. Dazu haben sie 4, 5 Veranstaltungen gemacht, unter anderem die im Ministerium, und haben dann zum ersten Mal auch ein Bilder von einer Kundgebung gegen die Bewaffnung von Drohnen quasi auf eine Seite vom Verteidigungsministerium gestellt. Allerdings haben sie dann so getan, als ob die Reden dort auch mit eingestellt wurden. Ich habe meine dann angeguckt und festgestellt, das ist die erste halbe Minute, die sie da quasi drin haben und den Rest haben sie nicht drin. Das heißt genau der Punkt, dass natürlich die Bundeswehrführung hat ein enormes Interesse dran, dass diese Drohnenbewaffnung jetzt eingeführt wird. Vielleicht nochmal zu der Parteienkonstellation, die Heike beschrieben hat. Das ist so, dass von Seiten von AfD und FDP Anträge eingebracht wurden, die Bewaffnung sofort einzuführen. Von unserer Seite der Antrag eingebracht wurde, die Bewaffnung nicht einzuführen. Und wie Heike richtig beschrieben hat, normalerweise war das bisher so, dass die Grünen damit uns dagegen gestimmt haben, Katja Keul bei der Debatte im Ministerium auch entsprechend argumentiert hat. Allerdings ist es für die Grünen gerade die zentrale Frage, ob das einer ihrer Punkte ist, die quasi im Konfliktpotenzial mit der CDU-CSU sind für eine zukünftige schwarz-grüne Regierung. Und das sieht im Moment nicht so aus, als ob das quasi einer der Konfliktpunkte sei. Und die SPD-Eierei ist unglaublich. Ich habe versucht, sowohl mit der SPD-Parteivorsitzenden Saskia Esken als auch mit dem SPD-Fraktionsvorsitzenden, die ja beide bekanntlich eher kritisch an dem Punkt sind, eine Klärung hinzubekommen und zu fragen, was nun eigentlich ihre wirkliche Position ist. Weil meine Erfahrung im Ausschuss die ist, dass die Militärleute innerhalb der SPD, Fritz Felgentreu, verteidigungspolitischer Sprecher und so weiter, die sind für eine Bewaffnung. Und ich kenne das ja, wenn man gerade quasi vor Ort ist, in Afghanistan oder Mali, wie entsprechend die Fragen laufen. Das heißt, die Befürchtung im Moment ist konkret, wir haben eine inszenierte Debatte gehabt, jetzt heißt es dann, der Koalitionsvertrag sei erfüllt und jetzt wird relativ schnell quasi wahrscheinlich eine 25-NIO-Vorlage entweder im Rahmen dieses Haushaltes oder im Rahmen eines Nachtragshaushaltes vorgelegt werden. Und da müssen wir natürlich enorm mobilisieren, dass es da zu keiner Verabschiedung von dieser entsprechenden 25-NIO-Vorlage kommt.
Danke, Tobias. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz weitermachen, was die Bundeswehr so für einen drohenden Bestand hat. Also ich habe jetzt gerade auch auf Vorbereitung auf die Sendung, also auf Veranstaltung gelesen, ein Behördenspiegel von voriger Woche, dass die Bundeswehr eine Spexter 2003D von der Firma Hensoldt bei München in Auftrag gegeben hat, die dann praktisch 2023 im Programm der Bundeswehr mit aufgenommen werden soll, wo es praktisch darum geht, Drohnen zu bekämpfen, also praktisch, wenn ein Bundeswehrlager ist, dass halt praktisch fremde Drohnen da halt vorher eliminiert werden. Vielleicht könntest du mal ganz kurz darauf eingehen, was es für Drohnen gibt und auch was es für Bekämpfung dieser Drohnen da halt gibt.
Ja, also die Bundeswehr hat relativ umfangreich Drohnen in ihrem Bestand. Schon relativ langgezogenen KZO-Drohnen, das sind quasi klassische Überwachungsdrohnen. Sie haben auch kleinere Überwachungsdrohnen. Sie haben diese Heron, die sehr umfangreich in den Auslandseinsätzen im Einsatz ist. Bisher sind diese Drohnen klassische quasi Überwachungs- oder Spionagedrohnen, die aber auch, so hat mir dieser Drohnenpilot sehr deutlich gesagt, quasi das, was sie als Lagebilder bringen, war für ihn einer der Gründe, warum er gesagt hat, er will das nicht länger machen, weil du sehr konkret quasi siehst, was auf den entsprechenden Gefechtsfeldern abläuft. Die Drohnenbewaffnung ist vorbereitet, ich habe es ja gerade vorher beschrieben. Man muss im Grunde genommen nur noch die Entscheidung machen und die Aufhängung. Dann kann entsprechend bewaffnet geflogen werden. Und ansonsten ist es so, dass quasi diese Überwachungsdrohnen Teil der ganz normalen, in Anführungszeichen, zu dem Waffenarsenal der Bundeswehr gehören. Vielleicht noch interessant in dem Kontext der Drohnendebatte. Wir kriegen immer zu hören, der Mensch allein entscheidet über den Einsatz. Gleichzeitig haben wir ein Projekt am Laufen, das sogenannte Future Combat Air System. Auch ein Projekt gemeinsam mit Frankreich und Spanien ist noch dabei. Und dieses Future Combat Air System ist ein großes Kampfflugzeug, das begleitet werden soll durch Drohnenschwärme, die durch künstliche Intelligenz gesteuert werden. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, der Mensch allein entscheidet, wann, wie, wo quasi eine bewaffnete Drohne eingesetzt wird, braucht man sich nur die Planung der Bundeswehr angucken, dann weiß man, das stimmt nicht. Und insofern kann ich zum Beispiel, wenn die geschätzte Kollegin Agnes Strack-Zimmermann davon redet, die Linke würde Unsinn reden im Kontext von Drohnenbewaffnung, das direkt zurückgeben, weil sie redet nämlich Unsinn, indem sie nämlich so tut, als ob quasi diese Bewaffnung von Drohnen tatsächlich quasi der irgendwas Hilfreiches wäre. Es ist eine weitere Bewaffnung. Und diese Form der Bewaffnung ist eine, die wir richtigerweise gemeinsam mit Friedensbewegungen und vielen anderen ablehnen.
Danke, Tobias. Heike, das wird immer so als Alternative auch beschrieben und das ist eines der Flak-Sachen der Bundeswehr, ist das Avex-Flugzeug, was zum Beispiel in Konya stationiert ist, in der Türkei, wo praktisch Überwachungsflüge in Irak und Syrien auch mit deutscher Beteiligung stattfinden. Vielleicht könntest du mal ganz kurz darauf eingehen, wie das halt funktioniert und wie auch der Standpunkt von der Fraktion halt dazu ist.
Ja, also wir haben ja von Anfang an auch den Einsatz der AWACS-Aufklärungsflugzeuge der Bundeswehr im Rahmen der sogenannten Anti-IS-Koalition abgelehnt und übrigens auch die völkerrechtliche Grundlage hinterfragt. Das ist ja auch die auch bei den Drohneneinsätzen eine wichtige Frage. Generell bei den Auslandseinsätzen der Bundeswehr, was das Völkerrecht betrifft, aber natürlich auch unser Grundgesetz. Und die AWACS-Flüge, die stattfinden, haben wir erstens mal rechtlich grundsätzlich kritisiert, dann natürlich auch politisch, denn sie beteiligen sich an dem sogenannten Anti-IS-Krieg, klären die Region Irak, Nordsyrien, Nordirak auf. Und es war immer die Frage, in dieser Anti-IS-Koalition befindet sich zum Beispiel auch die Türkei, der größte Aggressor in der Region, wenn man sich das anschaut, die Bombardierungen und die Angriffe, die sowohl im Norden Syrien stattfinden, im Nordirak, die Rolle der Türkei jetzt in Libyen, die in den Krieg mit eingestiegen ist und die natürlich Zugang hat zu Aufklärungsdaten auch von Bundeswehr-Arbeitsflugzeugen. Das ist ein ganz großes Problem und mehrfach gab es Angriffe der Türkei, gerade im Norden Syriens, im Kampf der Türkei gegen die Kurden und Kurdinnen in den kurdischen Gebieten, die nahegelegt haben, dass die Türkei auch Zugang haben muss zu diesen Aufklärungsdaten. Die Bundeswehr und die Bundesregierung vor allem beschreitet dies und ich selbst war auch mal in Konya und habe mir dort in der Leitzentrale erklären lassen, wie denn auch die Aufklärung dort funktioniert, die Flüge und wie das Material dann aufgearbeitet wird, die Aufklärungsdaten und wem sie zur Verfügung gestellt werden. Denn soviel ich weiß, ist die Zentrale dann, Tobias, sitzt die in den Emiraten oder in Saudi-Arabien, wo ist nochmal die Aufklärung? Die Aufbereitung der Daten, die dann für die Anti-IS-Koalition zur Verfügung gestellt werden. Und die Bundeswehr, finde ich, hat aber selbst dann erklärt, sie würden schon vorselektieren und die NATO-Partner oder die Partner in dieser Anti-IS-Koalition würden dann nur bereits gefilterte Daten zur Verfügung bekommen, aber auf konkrete Nachfrage meinerseits zum Beispiel, was das denn heißt, wurde erklärt, ja, es gibt dann bestimmte Aufklärungsdaten, die gekennzeichnet sind for Anti-IS Strikes Only. Das heißt, Daten werden zur Verfügung gestellt unter der Maßgabe, man darf sie nur im Anti-IS-Kampf einsetzen. Aber das finde ich eine äußerst unzureichende Beschreibung dessen, wie dann Aufklärungsdaten von eben anderen militärischen Akteuren in dieser Region nicht missbraucht werden können. Aber wir haben ganz grundsätzlich natürlich diesen Einsatz der AWACS-Flugzeuge kritisiert und abgelehnt und auch gefordert, dass die Bundeswehr abziehen muss, wenn wir uns die jetzige politische Gemengelage anschauen in der Region. Sowohl die Destabilisierung im Libanon, die Auseinandersetzungen im Irak, die Situation in Syrien, kann es eigentlich gar keine andere Alternative geben, als dass die Bundeswehr und die AWACS-Flugzeuge abgezogen werden, zumal sie ja auch im Zusammenhang mit den Auseinandersetzungen im Irak auch in ihren Stützpunkten verbleiben mussten.
Jetzt war eine Verschrottung besser wie ein Abzug, aber das kann ja der zweite Schritt dann halt sein.
Ja, natürlich.
Das ist, wie gesagt, das Skandal, was zurzeit halt auch aktuell stattfindet. Du bist ja schon länger im Bundestag und hast auch den Skandal mitbekommen, den es um die sogenannte Euro-Drohne gab, wo Millionen Euro Steuergelder verschwendet worden sind. Und wo der Stuhl halt von dem Verteidigungsminister Thomas de Maizière auch mächtig gewackelt hat. Vielleicht könntest du mal ganz kurz uns noch einmal darlegen, wie das damals schon stattgefunden hat.
Ja, also der Skandal kam 2013 auf. Zu dem Zeitpunkt war ja Verteidigungsminister Thomas de Maizière. Und man muss wirklich sagen, es ist schon erstaunlich, dass sich so ein Minister, der ja auch schon davor als Innenminister zahlreiche Skandale zu verantworten hat, aber eben mit den größten, man kann schon sagen, Veruntreuungsskandal von Steuergeldern im Rahmen des Projektes der Anschaffung der einer Eurodrohne eines US-Rüstungskonzerns, in Auftrag gegeben bei einem US-Rüstungskonzern, allerdings noch unter Rot-Grün, schon Anfang der 2000er Jahre, muss man dazu sagen. Er hat also dieses Projekt geerbt. Die Projekte, die Beschaffung und die Lieferung ziehen sich ja, da hat ja der Tobias auch umfangreiche Informationen, ziehen sich ja grundsätzlich, werden deutlich teurer immer als geplant und dauern deutlich länger, bis Lieferungen stattfinden. Das ist ja auch nochmal ein ganz eigener Komplex, wie stark da die Rüstungslobby ihre Interessen durchsetzen kann, ihr Geld und ihren Profit dabei machen kann, wenn in diesem ganzen Rahmen der Frage der Beschaffung. Aber da erbte er dieses Projekt von Rot-Grün, muss man fairerweise dazu sagen, und hatte aber zu einem gewissen Zeitpunkt hat er dieses Projekt dann gestoppt, weil sie nämlich überhaupt keine Zulassung von der EU-Flugsicherheitsbehörde bekommen hätte, in der Form, wie sie konzipiert war, weil sie, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, kein Antikollisionssystem beinhaltet hat, um eben im Rahmen des Flugverkehrs dann auch zugelassen zu werden. Und der Skandal ging vor allem darum, dass Thomas de Maizière das zu einem sehr späten Zeitpunkt erst gestoppt hat, obwohl er schon zu viel früheren Zeitpunkt, das hat er aber dann auch immer wieder bestritten, da stand dann auch Aussage gegen Aussage, erfahren hat und ihm auf dem Schreibtisch lag, dass in dieser Konzeption das Projekt nicht durchzuführen ist und keine Genehmigung erteilt wird. Das hat den Steuerzahler letztendlich dann, weil das schon in einer fortgeschrittenen Phase war, da geht es ja dann auch um Entschädigungszahlungen und so weiter, 700 Millionen Euro gekostet. Das ist unglaublich, was man mit diesem Geld alles machen könnte, wenn man es einsetzen könnte im sozialen Sicherungssystem zum Beispiel. Also das war ein Skandal, aber es hat nicht dazu geführt, dass Thomas de Maizière zurücktreten musste. Er konnte sich trotz allem in der Koalition halten und war leider einer der etlichen Skandale, die er zu verantworten hat und die wir auch immer wieder im Verteidigungsministerium erleben. Es profitieren die Rüstungskonzerne, die ihre Projekte vorantreiben mit Unterstützung von deutschem Steuergeld und dann weit entwickelte Projekte auch auf dem Markt an andere weiterverkaufen können. Also das ist schon ein großer Skandal gewesen und zeigt auch, lässt tief blicken, wie das Verteidigungsministerium eigentlich auch am Gängelband dieser Rüstungslobbyisten hier in Deutschland hängt.
Ja, danke, Heike. Tobias, die Herum-Drohne hat ja keine Flugberechtigung für Deutschland, also taugt zur Landesverteidigung überhaupt nichts, die zurzeit eingesetzt wird. Vielleicht könntest du mal ganz kurz darlegen, wie der Einsatz von der Heron-Drohne funktioniert, die da praktisch in die Einsatzgebiete auch kommt.
Ja, also das ist ganz interessant, weil das schließt direkt an diesen Skandal mit Eurohawk an. Es ist so, dass bis heute eine Fluggenehmigung für die Drohnen bisher quasi nur ganz partiell gegeben wurde, nämlich zum Beispiel zwischen zwei US-amerikanischen Stützpunkten konnten Drohnen fliegen. Ansonsten gibt es keine allgemeine Fluggenehmigung für Drohnen. Das ist relativ wichtig, weil immer wieder so getan wird, als ob das quasi von ganz zentraler Bedeutung sei, man müsse sie ja hier unbedingt haben. Die Heron und die Heron TP sind ausschließlich in den entsprechenden Auslandseinsätzen stationiert. Das heißt, zum Beispiel nehmen wir jetzt die neue Heron TP, die kann nur dort, wo sie entsprechend hergestellt und geleast wird, eingesetzt werden und in den entsprechenden Auslandseinsätzen. Im Konkreten, im Falle von Heron TP ist es so, dass dazu ein eigenständiger Bundeswehrstützpunkt auf einem israelischen Luftwaffenstützpunkt in Tel Nuf erstellt wurde. Der ist quasi innerhalb von dem israelischen Stützpunkt. André Hunker und ich haben einen ersten Besuchsversuch gemacht und sind dann nicht reingelassen worden, weil zum damaligen Zeitpunkt quasi der Bundeswehrstützpunkt noch im Aufbau war. Und wie es so schön hieß, die israelische Regierung gerade selbst den Flugplatz mit Drohnen genutzt hat. Das heißt, es sind entsprechende Beschießungen im Gazastreifen gelaufen. Interessant ist, dass jetzt bei der Heron TP die Stationierung ausschließlich dort oder in Afghanistan, Mali oder anderen Auslandseinsätzen möglich ist. Eine Stationierung in der Bundesrepublik ist nicht möglich und nicht vorgesehen. Trotzdem gibt es einen sogenannten Steuerungspunkt, also sprich zum Beispiel vom Flugstützpunkt in Jagel sollen die entsprechenden Drohnen gesteuert werden, was auch heute schon mit der Heron passiert. Und interessant ist die rechtliche Situation, dass man quasi in den Auslandseinsätzen in Afghanistan und Mali sie einsetzen kann. Auch in Israel wird sie eingesetzt. Uns wurde das entsprechend auch vorgeführt. Das ist dann schon etwas befremdlich, wenn da quasi so eine Drohne in Israel mit einem eisernen Kreuz gesteuert wird. Aber gleichzeitig ist es so, dass die Heron TP, die wir gesehen haben, es sind sowohl quasi die noch nicht bewaffneten Bundeswehr Heron TP jetzt dort, als auch die bewaffneten israelischen und die Ausbilderinnen und Ausbilder für diese Drohneneinsätze sind Vertreter der israelischen Firma Israel Airbus Industry, IAI, und von Airbus, also der deutsch-niederländischen großen Rüstungsfirma. Ich habe bei einem zweiten Besuch dann den Stützpunkt besucht und entsprechend quasi diese Vorführung bekommen. Eine Stationierung würde dann von diese Drohnen, Heron TP, würden dann von Israel zum Beispiel nach Mali oder Afghanistan gebracht werden. Ein Einsatz in Deutschland ist, wie gesagt, überhaupt nicht rechtlich möglich.
Danke, du
vielleicht hast. Ganz kurz noch zu der Ausbildung, die dort läuft. Das ist nicht ganz unwichtig, weil ich habe ja mit den entsprechenden in Ausbildung befindlichen Soldatinnen und Soldaten gesprochen, die setzen sich relativ breit aus den verschiedenen Bereichen der Luftwaffe zusammen. Das geht von Hubschrauberpiloten bis hin zu Kampfflugzeugpiloten, die sich entsprechend umschulen lassen. Und das ist eine relativ breite Mischung. Damals war es so, dass sie ja nicht über Bewaffnung reden durften. Das hat dann auch mal der Airbus-Vertreter relativ offen gesagt, Sie wissen ja, jetzt kommen wir zu einem Thema, über das wir hier nicht reden dürfen. Wir haben damals die Situation gehabt, dass wir immer den Eindruck hatten, es ist ein weißer Elefant im Raum, nämlich die Bewaffnung der Drohnen, wo jeder wusste, dass das vorgesehen ist, wo jeder wusste, dass es vorbereitet wird, aber wo die entsprechenden Soldaten sich quasi dazu nicht verhalten durften oder uns gegenüber quasi keine Aussagen gegenüber machen konnten. Wie gesagt, ist alles vorbereitet. Die Aufhängung, 50 Millionen sind dafür ausgegeben und jetzt muss man im Grunde genommen, wenn man im Sinne der Bundesregierung denkt, nur noch den Beschluss quasi zur Bewaffnung endlich durch den Bundestag kriegen, was aber wir ja verhindern wollen.
Ja, danke Tobias. Vielleicht könntest du noch ganz kurz was dazu sagen, was die Soldatinnen und Soldaten vor Ort in Mali und Afghanistan mit der Heron TP anstellen.
Ja, sowohl in Afghanistan als auch in Mali habe ich den Einsatz von Heron gesehen. Das ist die quasi bisherige Drohne. Das ist so, dass die regelmäßig über das Einsatzgebiet fliegen. Wir haben jetzt die Situation, dass ja jetzt seit diesem Sommer die Heron TP einsatzfähig ist und die entsprechend diese Überwachungsflüge macht. Man muss sich das so vorstellen, dass die quasi über den gesamten Einsatzbereich geflogen werden, was jetzt im Falle von dem sogenannten Mali-Einsatz relativ umfangreich ist, weil ja das Einsatzgebiet auf 4 Länder erweitert wurde in der Sahelzone, die quasi Tschad, Burkina Faso und so weiter. Und es ist so, dass jetzt praktisch da dann entsprechend die Bilder gemacht werden. Die Bilder sind sehr viel genauer, als das allgemein bekannt ist. Und die werden dann in dem konkreten Fall von Mali MINUSMA zur Verfügung gestellt. Wir haben bei MINUSMA nachgefragt, bei der entsprechenden politisch-militärischen Führung dort, was sie mit den Einsatzbildern machen, und die konnten sich dazu nicht äußern. Es sieht so aus, als ob die entsprechenden Bilder, die die Bundeswehr macht, quasi dort zwar MINUSMA zur Verfügung gestellt werden. Die Frage aber ist, was dort weiter damit passiert. In Afghanistan ist ja der Einsatz Resolute Support am Laufen. Dort werden die Bilder den verschiedenen NATO-Verbündeten zur Verfügung gestellt. Und wir haben natürlich auch in Afghanistan quasi über die NATO-Verbündeten hinaus weitere Länder im Einsatz. Und wir haben sowohl in Mali als auch in Afghanistan das Problem, dass die Drohnen Überwachungseinsätze offiziell im Rahmen zum Beispiel von EUTMALI oder im Rahmen von MINUSMA vor allem am Laufen sind oder im Rahmen von Resolute Support in Afghanistan, aber natürlich dort auch parallele Kampfeinsätze laufen, zum Beispiel in den Afghanistan der USA und der afghanischen Armee, die entsprechend die Daten bekommen, und in Mali zum Beispiel von Burkane, also von Frankreich. Das heißt, natürlich nutzen die Verbündeten diese Daten nicht nur quasi im Rahmen der direkt von der Bundeswehr, vom Bundestag mandatierten Einsätze, sondern auch in den parallelen Einsätzen wie Burkane oder den Kampfeinsätzen der USA.
Danke, Tobias. Du hast jetzt gerade als letztes die USA angesprochen. Sie sind ja auch ein chinesischer Vorreiter, was der Drohneneinsatz angeht. Heike, du warst auch von Anfang mit dabei und auch letzten Monat, wo es halt Proteste hier in Stuttgart gab gegen das AFRICOM, wo halt praktisch auch der Drohneneinsatz in Afrika von der USA gemanagt wird. Vielleicht könntest du noch was über die Proteste zum AFRICOM erzählen und vor allen Dingen auch dann danach, was das für Auswirkungen hat, dass Obama den Drohneneinsatz verschärft hatte, also mehr geflogen ist wie seine ganzen Vorgänger, was das auch für Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung in Pakistan und in Afghanistan hat.
Ja, danke Thomas. Ist ja eine wichtige Frage, denn es betrifft ja uns jetzt in Baden-Württemberg ganz konkret. Ich meine, es gab jetzt ja auch mal, muss man sagen, eine erfreuliche Meldung aus den USA, in dem Sinne, dass Donald Trump einen Teilabzug der US-Soldaten aus Deutschland erwägt und unter anderem auch eine der beiden US-Kommandozentralen, die in Stuttgart stationiert sind. Wir haben ja das US-AFRICOM und das US-EUCOM relativ dicht beieinander in Stuttgart stationiert, zumindest eine Verlegung des US-EUCOM. Aber auch nach Aussagen des Verteidigungsministeriums, wenn ich es richtig gelesen habe, wird auch darüber nachgedacht, US-AFRICOM entweder zu verlegen oder teilweise zu minimieren. Was wir insgesamt natürlich begrüßen, allerdings setzen wir uns natürlich dafür ein, dass diese Kommandozentralen ganz geschlossen werden und nicht nur irgendwie verlegt werden, denn sie sind eine Infrastruktur des Krieges und die müssen wir insgesamt überwinden. Wir setzen uns ja für die Schließung sämtlicher Militärbasen, egal auch von welchen Ländern, grundsätzlich ein. Zum US-AFRICOM muss man sagen, das glaube ich viele von uns überhaupt nicht so wussten, als 2008 war es, US-AFRICOM, die Kelly Barracks in US-AFRICOM umgewandelt wurden. Und eigentlich erst mit dem Buch, das ich vorhin schon erwähnt hatte, Der Geheime Krieg von Christian Fuchs und John Götz, der weltweite US-Drohnenkrieg so richtig ins Bewusstsein kam und die wichtigen US-Militärbasen, US-Rammstein, US-Afrikom, welche Rolle sie dabei spielen. Das ist eigentlich schon per se skandalös, dass wir als Abgeordnete ja auch gar nicht umfassend informiert wurden von der Bundesregierung, welche Rolle diese Militärbasen spielen. Das haben investigative Journalisten herausgefunden. Übrigens habe ich mehrfach versucht, das US-Afrikom auch selbst mal zu besuchen, habe bisher aber keinerlei Genehmigung von der US-Botschaft, zuletzt wieder vom US-Botschafter Grinnell erhalten. Es gab aber schon Genehmigungen zu früherer Zeit von anderen Kollegen, Kolleginnen, aber mir ist es bisher noch nicht gelungen. Ich denke, Tobias, es wäre ein guter Versuch, nochmal ein erneuter Versuch wert, sich das genauer anzuschauen. Das US-Afrikom gibt es, wie gesagt, seit 2008. Kein afrikanischer Staat wollte übrigens diese Kommandozentrale im eigenen Land haben. Und es spielt eine entscheidende Rolle beim US-Drohnenkrieg auf dem afrikanischen Kontinent. Es dreht sich vor allem um die Länder Somalia, Mali, Jemen. Es betrifft übrigens aber natürlich auch nicht nur Drohneneinsätze, also auch bei der Bombardierung Libyens hat das US-Afrikom den Einsatz maßgeblich der US-Streitkräfte dort koordiniert. Es geht um die sämtlichen Militäreinsätze samt der Drohneneinsätze auf dem afrikanischen Kontinent und das US-Afrikom spielt da eine entscheidende Rolle neben dem US-Rammstein, denn in Stuttgart werden die Daten ausgewertet. Es geht vor allem auch um gezielte Tötungen, muss man dazu sagen, völkerrechtswidrige gezielte Tötungen. Die Auswertung von Daten und die letztendliche Entscheidung fällt natürlich der US-amerikanische Präsident, wer sozusagen ermordet wird. Aber der Auftrag für die Mission kommt dann aus dem US-Afrikom, wird in die USA geleitet. Dort sitzen die Drohnenpiloten, die virtuell an ihren Bildschirmen dann Drohnen, die im größten US-Camp auf dem afrikanischen Kontinent, Camp Le Monnier in Djibouti stationiert sind. Dort steigen die Drohnen auf und machen von dort aus ihre Jagd auf Menschen, die auf diesen Todeslisten stehen. Das wurde massiv ausgeweitet durch Barack Obama, muss man sagen. Er war der Präsident, der systematisch die Drohnenkriege, auch das völkerrechtswidrige Ermorden von Menschen vorangetrieben hat. Und es begann eigentlich zu einem frühen Zeitpunkt noch unter dem Vorgänger Bush. Die Drohnenkriege die mengenmäßig starken Drohneneinsätze im Rahmen des Kampfes gegen den Terror in Pakistan und Afghanistan bereits seit 2004 wurden vor allem viele Angriffe auch in Pakistan geflogen. Das war lange Zeit auch gar nicht bekannt. Erst 2012 zum Beispiel hat Barack Obama zugegeben, dass regelmäßig US-Drohnen in Pakistan im Einsatz sind für gezielte Tötungen von sogenannten Terrorverdächtigen, die praktisch ohne Gerichtsurteil, ohne irgendeine offizielle Anklage aus der Luft ermordet wurden, mit sehr vielen getöteten Zivilisten, sogenannten Kollateralschäden. Und in Afghanistan war das dann eine der entscheidenden Säulen im Kampf gegen die Taliban, der Einsatz von US-Drohnen und gezielten Tötungen. Wir haben das seit Jahren kritisiert. Viele Friedensgruppen, ich bin ja in Tübingen der Gesellschaft Kultur des Friedens aktiv, ist immer wieder vor das US-Afrikom gezogen. Auch der Ostermarsch ist zum US-Afrikom gezogen. Wir haben da Konzerte gemacht mit Konstantin Wecker während dem Kirchentag zum Beispiel. Da waren tausende Menschen vor Ort und haben ein Ende dieser illegalen Tötungen gefordert. Eine Schließung der US-Zentrale Afrikom in Stuttgart und die Umwidmung vor allem auch dieser großen Liegenschaft dann für Sozialwohnungen, für kulturelle Einrichtungen und so weiter. Also das ist eine umfassende Kampagne der Friedensgruppen in Baden-Württemberg, die regelmäßig vor dem US-Afrikom die Schließung fordern. Sie rückt vielleicht näher, wir wissen es nicht, aber entscheidend wird natürlich sein, dass es dann auch eine zivile Umwidmung dieser Liegenschaften gibt und nicht nur eine andere Verwendung für die Bundeswehr zum Beispiel. Da fängt natürlich schon die nächste Auseinandersetzung, fängt jetzt an. Da ist ja auch die Stuttgarter Gemeinderatsfraktion aktiv geworden, was die Verwendung des US-EUCOM zum Beispiel angeht, sollten diese Flächen frei werden. Also das US-Afrikom ist ganz entscheidend in diesem sogenannten geheimen Krieg, der jetzt nicht mehr in dem Sinne geheim ist, aber natürlich fehlen uns ganz konkrete Daten. Übrigens auch über die zivilen Opfer der US-Drohneneinsätze in Afghanistan, in Pakistan, auf dem afrikanischen Kontinent, in Jemen. Es gibt nur Schätzungen. Trump hat jetzt zum Beispiel 2017, glaube ich, oder 2016 schon auch ein Dekret erlassen, dass nicht mal die offiziellen Opferzahlen der USA, die ja schon äußerst begrenzt immer veröffentlicht werden und sicher nicht die reale Anzahl der Opfer umfasst, dass aber mittlerweile nicht mehr die Opferzahlen überhaupt nicht mehr veröffentlicht werden müssen. Es ist übrigens auch noch eine wichtige Information, neben der US-Armee vor allem auch die CIA, die sehr viele dieser direkten Einsätze für gezielte Tötungen durchführt in Pakistan und in Afghanistan. Und vielleicht noch eine letzte Zahl. Letztes Jahr, 2019, war die höchste Anzahl an US-Drohneneinsätzen in Afghanistan in diesem seit fast 20 Jahren währenden Krieg wurden zahllose US-Drohneneinsätze durchgeführt. Schätzungen von Friedensbewegungen und alternativen Investigationsinstitutionen kommen auf mindestens 4.000-5.000 Tote, die im Zeitbeginn ermordet wurden, aber die Dunkelziffer ist wahrscheinlich weitaus höher. Und wir haben uns immer dafür eingesetzt, dass auch die Opfer dieser Drohneneinsätze hier Gehör bekommen. Vielleicht noch abschließend, es gibt einen Teilerfolg, die Bundesregierung müsste ja, und das ist ja das Entscheidende, eingreifen, denn dieses völkerrechtswidrige Agieren der USA auf deutschem Boden verstößt ja auch gegen das Grundgesetz. Und sie müsste aktiv eigentlich dann auch vorgehen gegen das, was da in US-Afrikom und auch in Ramstein passiert. Das hat sie bisher nicht getan. Sie hat sich immer darauf berufen, dass ihre US-Partner sie schon dementsprechend informieren würden, sollten völkerrechtswidrige Aktionen stattfinden. Das ist schon eine absurde Argumentation. Aber immerhin hat jetzt das Oberverwaltungsgericht letztes Jahr in Köln, glaube ich, war das festgelegt, auch aufgrund von Klagen von Opfern, dass es nicht so einfach sein kann, dass die Bundesregierung sich nur auf die Aussagen der USA beruft, sondern sie muss eigene Nachforschungen anstellen, ob denn das auch wahrheitsgemäß ist, was im US-Afrikom passiert und in Ramstein. Da hat die Bundesregierung jetzt allerdings Berufung eingelegt und wir warten auf die weiteren Entscheidungen der Gerichte. Dementsprechend sind wir übrigens als Abgeordnete auch selber aktiv geworden und haben bei dem letzten bekannten Drohnenangriff, gezielten Mord, der im Irak stattgefunden hat, Anfang Januar, dann Strafanzeige gegen Mitglieder der Bundesregierung erstattet, weil sie eben auch eine persönliche Verantwortung tragen, wenn sie gegen dieses grundgesetzwidrige Agieren der USA auf deutschem Boden nicht vorgehen. Leider sind wir damit bisher gescheitert. Die Staatsanwaltschaft ist nicht unserer Anklage gefolgt, hat nicht die Anklage aufgegriffen, aber wir bleiben dann natürlich auch im Bundestag dran.
Danke, Heike. So, wir hatten eigentlich geplant gehabt, eine Stunde zum kurzen Überblick zu geben und dann die Fragen von den Zuhörern und Zuschauern halt zu nehmen. Ich würde jetzt ganz kurz, um den Blog ein bisschen abzurunden, noch ganz kurz Tobias und Heike fragen, wie es mit der Kampagne aussieht. der Linken. Tobias, vielleicht du kurz, was dann die Linke zum Antikriegstag, was ist da das Thema und erzähl kurz was darüber.
Genau. Wir haben, nachdem ja jetzt klar ist, dass die Entscheidung relativ kurz bevorsteht für eine Bewaffnung von Drohnen für die Bundeswehr, beschlossen im Parteivorstand, dass wir zum Antikriegstag morgen quasi eine Kampagne starten wollen. Die Dagmar hat das Plakat im Hintergrund. Drohnenkriege stoppen, abrüsten statt aufrüsten, und es soll sich insbesondere quasi gegen diese jetzige Beschaffung richten. Das Karl-Liebknecht-Haus hat eine Reihe von Aktionsvorschlägen mit auch an die Kreisverbände geschickt. Das Zentrale ist, glaube ich, dass wir deutlich machen, diese Drohnenbewaffnung ist Teil einer umfangreichen Aufrüstung, die derzeit unter dieser Bundesregierung stattfindet. Und sie ist quasi sowas wie, ich nenne es immer die Speerspitze, weil es ist quasi das Übelste, diese Form der Bewaffnung durchzuführen. Ansonsten gibt es ja eine ganze Reihe weiterer relativ umfangreicher Rüstungsprojekte, die gerade laufen. Deshalb die Idee, quasi zum 1. September diesen Schwerpunkt mitzusetzen. Das schließt sich an quasi an das, was Heike ja gerade eben auch beschrieben hat, dass von Seiten der Friedensbewegung regelmäßig sowohl die Drohnenkriegsführung über die US-amerikanischen Stützpunkte, vor allem Rammstein und Afrikum in Deutschland, als auch gegen die Bewaffnung also gegen bewaffnete Drohnen bei der Bundeswehr agiert wird. Und wir wollen da ja als Linke relativ eng mit der Friedensbewegung quasi die nächste Zeit weiter zusammenarbeiten. Ich erhoffe mir, dass wir damit eine weitere Sensibilisierung hinbekommen und dass wir vor allem es hinbekommen, dass von Seiten zum Beispiel der SPD-Basis durchaus signalisiert wird nach oben Richtung Bundestag, dass man eine Bewaffnung von Drohnen nicht gut findet. Ich hoffe, da kriegen wir entsprechend den Druck hinein. Die Kampagne wird jetzt quasi gestartet zum Antikriegstag und soll so lange laufen, bis es quasi zu dieser Entscheidung im Bundestag kommt.
Ja, Heike, die Friedensbewegung ist ja nicht nur auf die Bundesrepublik beschränkt, sondern die gibt es weltweit. Und wir hatten vor ein paar Jahren in Stuttgart auch Besuch gehabt von einer Antikriegsorganisation aus den USA, die sich speziell mit Drohnenopfern beschäftigt, von Code Pink. Die hast du auch schon mit angeleiert, dass diese Rundreise stattfindet. Vielleicht könntest du ganz kurz Code Pink vorstellen und was wir aus deutscher Friedensbewegung lernen können, so einen ethischen Erfolg zu haben wie Code Pink.
Ja, also erstmal, das ist uns ja sowieso auch ganz wichtig, dass wir eng mit der US-amerikanischen Friedensbewegung zusammenarbeiten. Das war immer auch ein Element übrigens, wenn wir gegen US-Kriege demonstriert haben oder auch gegen US-Militärbasen, weil es sich ja nicht gegen die USA per se richtet, sondern im Gegenteil, wir wollen ja zeigen, es gibt auch das andere Amerika, die USA, die stark für eine aktive Friedenspolitik kämpft und selbst gegen die US-Kriege auf die Straße geht. Und das war immer ein wichtiger Bündnispartner, auch bei dem Irakkrieg. Und da gibt es ganz tolle, wichtige Organisationen und Gruppen mit einer langen friedenspolitischen Tradition. Und seit, ich weiß es gar nicht, seit wie vielen Jahren, seit 10 mindestens, gibt es eben eine Organisation, die heißt Code Pink. Die heißt so, weil sie sich auch so anzieht, nämlich ihr Erkennungszeichen ist die pinke Farbe. Und das sagt auch viel darüber aus, dass da sehr viele Frauen aktiv sind. Wir hatten eingeladen damals Medea Benjamin, eine der Gründerinnen von Code Pink. Eine weitere Sprecherin, mit der wir ja viel machen, ist die Anne Wright, die ehemalige Militärangehörige auch war, die immer wieder hier in Europa ist und gegen Drohnenkriege, aber auch alle anderen Kriege demonstriert. Und Medea Benjamin, Code Pink, hat sehr kreative Interventionen. Sie finden immer wieder Wege und Möglichkeiten bei offiziellen Pressekonferenzen der US-Administration, des Verteidigungsministeriums bis zum Präsidenten, irgendwie sich in diese Pressekonferenzen einzuschmuggeln oder auch bei Anhörung des Kongresses immer wieder präsent sind und mit Plakaten demonstrieren und dadurch auch international sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Code Pink hat die Anti-Drohnen-Kampagne in den USA maßgeblich vorangetrieben. Und es war für uns damals, ist schon einige Jahre her, Tobias, ich glaube auch 2013, 14, hatten wir mit Lia Benjamin eingeladen. Sie hat auch aus ihrem Buch gelesen. Und es sind ganz wichtige Bündnispartner, die internationale Anti-Drohnen-Kampagne vorantreiben. Denn eins ist klar, das Ziel muss sein, und das haben wir ja auch in mehreren Anträgen bereits real gefordert, es braucht eine internationale Initiative bei den Vereinten Nationen zur Ächtung, weltweiten Ächtung dieser Drohnen. Dahin müssen wir kommen. Ähnlich zum Beispiel des Atomwaffenverbotsvertrages oder der Antiminenkampagne braucht es diese Initiative, dafür ist es nicht zu spät. Es braucht diese diesen Abrüstungsvertrag auf internationaler Ebene. Und daran arbeiten wir natürlich auch im Bundestag, um den Druck auf die Bundesregierung zu erhöhen.
Danke, Heike. Ich würde jetzt an Dagmar weitergeben. Die hat bei Facebook ein paar Fragen gesammelt und wird jetzt euch noch die Rückfragen stellen.
Ja, danke für die Debatte bis jetzt. Also das ist ein Thema, wo ich denke, wo wir wesentlich länger sprechen könnten. Eine Frage habe ich jetzt allerdings doch noch, und zwar, wie sieht es denn eigentlich mit unserem Rüstungshaushalt aus? Es soll eigentlich erhöht werden, aber gerade jetzt, was die Corona-Krise betrifft, müssen ja eigentlich die Ausgaben an wichtigerer Stelle getan werden. Wie sieht es denn da aktuell aus? Wer möchte da anfangen?
Tobias kann vielleicht anfangen, ja.
Okay.
Also im Moment ist es so, dass es gab ja eine kleine Umdefinition von Annegret Kramp-Karrenbauer, die hat jetzt gemerkt, dass wenn quasi durch die Corona-Pandemie das Bruttoinlandsprodukt nach unten geht, das mit dem 2%-Ziel ihre Aufrüstung nicht mehr wirklich begründet, und hat dann vorgeschlagen, quasi in Zukunft soll die Bundesrepublik genau 10% der NATO-Ausgaben übernehmen. Wir haben das mal nachgefragt, wie viel das denn konkret ist. Und haben eine für diese Bundesregierung typische Antwort bekommen: Sie wissen es nicht. Sie wissen nur, dass auf die Weise das quasi höher berechnet werden kann. Vielleicht nochmal einfach so insgesamt, man steuert inzwischen, man hat jetzt quasi mit NATO-Kriterien die 50-Milliarden-Grenze im Bereich militärische Ausgaben genommen. Und wir werden jetzt im Herbst eine Reihe von 25 MIO-Vorlagen haben. Das heißt, umfangreiche quasi Aufrüstung geht weiter. Und der nächste Haushalt wird wieder ein quasi Aufrüstungshaushalt. In dem Kontext vielleicht ganz interessant, das sogenannte Investitionsprogramm beinhaltet ja auch zwei Aufrüstungsschritte. Nämlich einmal, dass Rüstungsprojekte vorgezogen werden, insgesamt Größe 10 Milliarden. Und dass ein Cyberzentrum für 500 Millionen bei der Bundeswehr, ein Cyberzentrum der Bundeswehr angeschafft oder eingeführt werden soll. Interessant, was einem einfällt, was man dann angeblich tun muss, wenn quasi eine solche Pandemie läuft. Ich glaube, was man tun müsste, ist viel eher quasi das Gesundheitssystem zu stärken und die Beschäftigten dort mal endlich vernünftig zu bezahlen und mehr Beschäftigte in diesem Bereich einzustellen. Deshalb sagen wir ja auch immer wieder, es ist notwendig abzurüsten und quasi die Gelder, die in den Militärbereich gesteckt werden, zum Beispiel im Bereich der Krankenhäuser, in alle Bereiche dort zu stecken, statt quasi hier weitere Aufrüstung zu betreiben. Und insofern, der Militärhaushalt ist eine ganz wesentliche Auseinandersetzung. Wir werden in der zweiten Sitzungswoche die sogenannte Haushaltswoche haben, wo dann es konkret quasi um die entsprechenden Haushaltstitel geht. Und wir haben wieder den Spaß, dass der Militärhaushalt quasi nach dem Bereich Soziales der höchste sein wird. Vielleicht da einfach nochmal eine Zahl, damit man sich das so ein bisschen vorstellen kann, wenn man die 100 Milliarden Euro, die für Renten ausgegeben werden, aus dem Sozialhaushalt rausnimmt, dann ist der Militärhaushalt der größte Haushalt, den dieser Gesamthaushalt hat. Und das ist einfach nochmal, für was wird in einer solchen Pandemie Geld ausgegeben? Es ist unglaublich. Wir fordern dagegen, dass endlich vernünftig abgerüstet wird.
Danke, Tobias. Heike, du wolltest noch was sagen dazu?
Nee, also der Tobias hat die Größenordnungen genannt. Man muss sich das aber im internationalen Vergleich auch mal oder auf europäischer Ebene sehen. 50 Milliarden nach NATO-Kriterien. Russland liegt ungefähr zwischen 62 und 65 Milliarden. Also wir kommen bald an Russland, in, was die Ausgaben angeht, von der Größenordnung ran. Und es ist unglaublich dafür, dass wir eigentlich, wenn wir uns auch den 1. September vergegenwärtigen, ein Land sind, das sich eigentlich in Zurückhaltung der Militarisierung, der Aufrüstung üben sollte und eine aktive Friedenspolitik entwickeln sollte. Mittlerweile wird Deutschland zur größten, hochgerüsteten Militärmacht innerhalb der Europäischen Union und bald auch Europas sein. Und da, finde ich, müssen wir ganz aktiv dagegenhalten. Die Entwicklungen sind auch im Bereich vor allem der Digitalisierung und der sogenannten KI-Forschung, also künstliche Intelligenzforschung, übrigens auch sehr beunruhigend. Tobias hat es ja angesprochen, was ein Cyberkompetenzzentrum betrifft, nämlich die Cyberkriegsbefähigung der Bundeswehr. Da wird ja auch viel geforscht. Da gibt es sehr viel Überschneidung auch, was die Forschung der künstlichen Intelligenz angeht. Übrigens auch Bezüge zum Cyber Valley in Tübingen. Ja, auch ein Zentrum, das ausgebaut wird, finanziert wird, der künstlichen Intelligenz mit militärischen Komponenten. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir im Rahmen der Bildungspolitik, der Universitätspolitik endlich hier in Baden-Württemberg eine umfassende Zivilklausel bekommen. Das sage ich nur dazu, denn auch hier werden die Grundlagen ja gelegt, die zukünftiges unbemanntes Fliegen und unbemannte Kriegsführung, automatisierte Kriegsführung massiv vorangetrieben wird. Also das ist der Bereich, in dem im Moment am meisten Geld fließt für die Forschung, und das sind Zukunftsszenarien, die mag sich wirklich niemand ausmalen, was das bedeuten würde.
Danke, Heike. Noch eine Frage an euch beide. Demnächst fängt der Landtagswahlkampf an. Wir sind schon fest dabei, unsere Themen fürs Landtagswahlprogramm zu machen in Baden-Württemberg. Wie wird da die Friedensfrage und das Friedensthema behandelt?
Soll ich zuerst? Also, ich halte das für einen wichtigen Themenkomplex, weil allein zum Beispiel jetzt der Abzug des oder die Verlegung des EUCOM und der mögliche Abzug des AFRICOM würde ja zum Beispiel eine umfangreiche Konversionsinitiative notwendig machen. Deshalb sagen wir ja als eine der Forderungen im Landtagswahlprogramm, dass es eine Konversion der militärischen Liegenschaften geben muss, zum Beispiel im Falle von AFRICOM und EUCOM liegt es völlig nahe, was man damit machen kann, nämlich vernünftigen Wohnraum. Das halte ich für zentral, und ich halte auch für zentral, dass auch in einem Landtagswahlkampf die entsprechenden Orte, von denen aus Krieg ausgeht, das sind die jetzt schon benannten US-amerikanischen Stützpunkte, aber das sind durchaus auch solche Stützpunkte wie noch das Kommando Spezialkräfte in Calw, dass wir die durchaus sehr deutlich thematisieren. Und wir haben ja richtigerweise in der Auseinandersetzung jetzt mit den ganzen rechten Durchsetzung des Kommando Spezialkräfte die Forderung nach einer Auflösung des Kommando Spezialkräfte gestellt. Und die sollten wir auch natürlich im Landtagswahlkampf stellen, weil dieses Kommando Spezialkräfte ist nicht reformierbar, sondern es ist die einzige Möglichkeit, ist tatsächlich quasi da eine Auflösung. Und es ist so, dass der gesamte Bereich, wie agiert eigentlich die Bundeswehr in Baden-Württemberg? Wir haben mehrere Versuche gehabt vom baden-württembergischen Innenminister Strobel, die Bundeswehr im Rahmen der Corona-Pandemie auch für polizeiliche Einsätze einzusetzen. Und allein das ist skandalös. Interessanterweise ist er damit nicht durchgekommen. Der Koalitionspartner Grüne war darüber angeblich nicht informiert. Und es war kurz davor, dass es zu solchen Einsätzen kam. Es gab Einsätze, zum Beispiel in Ellwangen, wo tatsächlich die Frage war, hat die Bundeswehr dort konkret bei der entsprechenden Flüchtlingsunterkunft getan. Deshalb sagen wir klipp und klar, auch ein Bundeswehreinsatz im Inneren darf nicht sein. Das vielleicht so als ein paar Beispiele, die, glaube ich, in einem Landtagswahlkampf auch durchaus eine Rolle spielen sollten.
Ich würde da nur insofern ergänzen, wir haben eigentlich in sämtlichen Landtagswahlkämpfen uns ja auch immer für ein umfassendes Konversionsprogramm der Rüstungsschmieden in Baden-Württemberg eingesetzt, angefangen natürlich mit Heckler und Koch, aber auch sämtlichen Rüstungsfirmen, die am Bodensee stationiert sind, eigentlich die Region mit den meisten Rüstungsschmieden in Baden-Württemberg. Und auch das ist eine zentrale Forderung, in die Rüstungskonversion einzusteigen. Wir haben es übrigens ja auch jetzt gesehen, während der Hochzeit der Pandemie, als es an allen Ecken gefehlt hat an Schutzausrüstung, an Atemgeräten, an umfassenden anderen technischen Geräten für die Krankenhäuser, haben wir von Anfang an gefordert, es muss auch angewiesen werden, Schutzausrüstung zu produzieren, Atemmasken zum Beispiel. Und für uns lag da nahe, auch die Rüstungskonzerne da schon in ihrer Produktion umzuwidmen und damit auch einzusteigen in eine Konversion, die eigentlich für das Leben produziert und nicht für den Tod. Und das finde ich ein ganz entscheidende Forderung, die wir auch im Landtagswahlkampf stark machen werden.
Dankeschön. Ich stelle jetzt zwei Fragen, die reingekommen sind. Und zwar, die eine Frage, ist die Friedensfrage durch den bevorstehenden Bundesparteitag geklärt?
Also, danke. Ich würde da mal ganz, ich sage da mal ganz optimistisch, wir kämpfen darum, dass sie nicht gefährdet ist, natürlich. Ich würde mal sagen, nein. Wir haben immer wieder die Diskussionen gehabt, wie sich die Linke positionieren muss, wenn es um Regierungsbeteiligung geht. Aber wir haben bisher, finde ich, uns da sehr klar geäußert, immer wieder in diesen Diskussionen, die es gab, auch bei Parteitagen, zum Beispiel was rote Haltelinien für die Linke angeht, in der Außenpolitik. Und ich finde, dafür werde ich mich zumindest einsetzen. Es gibt auch einen Aufruf jetzt von Abgeordneten und einigen Funktionsträgern, die das nochmal stark machen. Wir sind gegründet worden von so vielen Friedensaktivisten, Aktivistinnen, deren Grundüberzeugung war und ist, und das ist ja eine Überzeugung, das ist ja nicht nur eine strategische Überlegung, die Grundüberzeugung, dass wir mit Krieg, mit Kriegseinsätzen, mit Auslandseinsätzen der Bundeswehr nicht zu Frieden beitragen können. Und wir sehen das ja. Die Entwicklung gibt uns ja leider recht, so viel zerstörte Staaten, so viele Millionen Kriegsflüchtlinge in aller Welt unterwegs, so viel Leid, da brauchen wir eine Kehrtwende. Und wir sehen auch aufgrund des Klimaschutzes, die Anforderungen an den Klimaschutz, Armutsbekämpfung und so weiter, wir benötigen das Geld mehr als je zuvor für die Investition in genau in diesem Bereich, Entwicklung, Armutsbekämpfung, Klimaschutz. Und insofern würde es auch überhaupt gar keine, in meines Erachtens keinen politischen Logik geben, weil wer zum Beispiel jetzt sagt, Auslandseinsätze der Bundeswehr, ja, der muss ja auch ja zur Aufrüstung sagen. Denn das eine bedingt das andere. Und es wäre am Ende, glaube ich, eine andere Partei. Insofern sage ich werde darum kämpfen, viele andere auch, dass unsere friedenspolitischen Positionen ausgeweitet werden und nicht aufgeweicht werden.
Danke, Heike. Ich kämpfe auch
für Tobias.
Wunderbar. Und, genau, und Tobias.
Ja, also die Frage war ja, ob beim nächsten Bundesparteitag die friedenspolitischen Positionen gefährdet sind. Meine Antwort dazu wäre auch nein, eher nicht. Wobei ich sehr deutlich sagen will, dass wir innerparteilich schon mit alle dafür sorgen müssen, dass es genau bei der entsprechenden friedenspolitischen Beschlusslage bleibt. Ich habe mich sehr geärgert über eine Reihe von Äußerungen, die es gegeben hat. Und ich kann nur klipp und klar sagen, also ich habe mich jetzt innerhalb von Vorstand, Parteivorstand und Fraktion immer dafür eingesetzt, dass wir entsprechend bei diesen Positionen bleiben und die auch entsprechend quasi verteidigen. Sie sind essentiell und sie sind einfach so, die Linke hat eben auch, und das ist ein ganz zentraler Punkt, wir hatten 1998 eine rot-grüne Bundesregierung, die einen Angriffskrieg gegen Jugoslawien geführt hat. Und das ist tatsächlich so, dass zu dem Gründungsverständnis der Linken einfach eine klare Antikriegsposition gehört. Ja. Und dabei sollte und muss es auch bleiben. Und da kann ich alle, die zuhören und alle, die quasi sich für die Linke mit engagieren, dafür, nur dazu aufrufen, quasi gemeinsam weiter dafür zu kämpfen, dass das genauso bleibt. Ich glaube, wir sind jetzt hier welche, die das so weiter wollen. Und hoffe, dass das auch quasi langfristig so bleiben wird. Für mich sind die Ablehnung von Auslandseinsätzen oder Rüstungsexporten so grundlegend, das sollten wir nicht in Frage stellen.
Danke, Tobias. Ich glaube, wir sind alle, so wie wir da jetzt gerade sind, unfassbar stolz darauf, dass die Linke die wirkliche Friedenspartei ist. Und dafür setzen wir uns auch alle, so wie wir da sind, ein. Ich hätte noch so viele Fragen an euch, aber wir sind jetzt schon extrem über der Zeit, die wir eingeplant haben. Eine Sache ganz kurz, die auf Facebook erscheint ist, und zwar schreibt eine Gisela Glückross, wir müssen die öffentliche Debatte fordern und die Öffentlichkeit aufklären. Also sie stimmt uns dazu und lädt dich, Tobias, zu einer Veranstaltung zu diesem Thema nach Ulm ein und wird das auch gern organisieren. Also klasse, es geht also in Ulm praktisch weiter. Morgen ist der Antikriegstag, der wichtige Tag für uns, wo wir uns alle dafür einsetzen, Infostände machen, geht auf die verschiedenen Veranstaltungen von der von den Friedensbewegungen, von der VVN-BDA, von DGB und zeigt Flagge für den Antikriegstag. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, den Fragestellern, und gibt es jetzt, das möchte ich natürlich, bevor ich mich jetzt verabschiede, fragen, noch irgendwas, wo ihr unbedingt uns sagen wollt?
Ich würde kurz anfangen. Und zwar, Timo hat noch gefragt wegen dem Landtagswahlprogramm hier in Baden-Württemberg. Also Timo, wir sind da in Arbeit und es wird ein eigenes Kapitel Friedenspolitik geben. Ja. Vielleicht noch ganz kurz zu deiner letzten Frage.
Da war auch noch irgendwas mit Übersicht, Bundeswehreinsätze, Drohneneinsätze. Ich glaube, so ist es noch nicht erstellt worden, aber kann sein, dass...
Wir machen ja gerade quasi ein Papier zu den ganzen Drohnen-Sachen. Das Problem ist nur, dass das ist ja gerade völlig im Fluss. Also weil die haben jetzt die Heron-TP eingeführt und insofern können wir das mal machen. Genau, es ist nicht so ganz einfach, weil da gerade relativ viel im Fluss ist und wie gesagt die Bewaffnungsentscheidung gerade kurz bevorsteht. Aber so eine Übersicht macht sehr viel Sinn.
Heike?
Nee, also... Von mir aus wollte ich nur sagen, die Drohnenkriege weiten sich aus, über 40 Staaten, die Drohnen einsetzen, die auch zum Teil selbst Drohnen produzieren. Wir haben auch in der aktuellen Auseinandersetzung, das hatte ich vorhin nicht gesagt, zum Beispiel in Libyen, im Grunde auch mittlerweile einen Kampf der Drohnen. Es ist ein Schauplatz für Drohneneinsätze geworden von der Türkei und anderen Ländern. Also wir erleben neue Dimensionen in der Kriegsführung. Und das ist deswegen umso wichtiger, dass wir umfassend da den Widerstand organisieren, sowohl im Parlament und auch weiterhin in guter und enger Zusammenarbeit mit der Friedensbewegung mobilisieren. Da kann ich nur den Dank aussprechen, denn sie hat maßgeblich, da wiederhole ich mich, dazu beigetragen, dass die Latte dafür, dass Drohnen angeschafft werden, sehr hoch liegt und dass die Bevölkerung diese Anschaffung ablehnt.
Vielen Dank, Heike. Vielen Dank, Thomas, an dich. Tobias, ich danke euch für diese spannende Debatte und wir sehen uns bestimmt wieder mit anderen Themen zur Friedenspolitik.
Und danke, Dagmar, an dich, dass du die Facebook-Seite betreut hast und halt auch das ganze Technische hier eingerichtet hast. Vielen Dank.
Ja, danke an euch beide natürlich. Wir klicken uns ja immer nur dazu.
Ja, schönen Abend noch.
Ja, wir sehen uns alle.
Alles Gute. Straße. Ja, guten Abend, die Kriegstag. Danke. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.